Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel. Du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Gamefeature.
Folgt eine neue Episode von Game Feature unterwegs.
Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem Special Bericht. Game Feature wieder vor Ort für euch da draußen bei der Gamescom 2025. Und wir haben unser Team wieder am Start. Die Hanna, hi.
Ja, moin.
Und der Robin.
Ahoi.
Jo, ich bin der Sebastian und wir drei waren es diesmal nur, weil es zeitlich auch nicht anders gepasst hat. Aber ich denke mal, wir haben einige Sachen erlebt. Es waren ja insgesamt 1500 Aussteller da. Genaue Zahl von den Leuten, die da waren, ist uns noch nicht bekannt zum Stand der Aufnahme. Aber es waren viele, oder?
Kann ja. Man so sagen? Wie immer, ne? Volle Hallen.
Volle Hallen.
Mehr und mehr. Lange Schlangen. Es war genau. Mittwochs morgens schon, waren die Schlangen an den Ständen schon teilweise echt extrem lang. Obwohl das nur in Anführungsstrichen der Pressetag war.
Ja.
Ich möchte gar nicht wissen, wie lange die Leute teilweise angestanden haben am Donnerstag und Freitag und am Wochenende jetzt.
3 bis 4 Stunden.
Ja. Es ist heftig. Es ist wirklich heftig. Und ich habe das Gefühl, das wird auch sich jedes Jahr ein bisschen mehr zur Entertainment-Bereich mehr verlagern. Mehr Netflix, mehr Amazon, mehr Disney, mehr alles andere. Oder wie empfandet ihr es so?
Ja, also es war ja schon die letzten Jahre immer mehr, so mit Netflix vor allem, dass die schon so einen Riesenteil der Halle teilweise genommen haben und auch, dass sie dieses Family and Friends Area noch vergrößert haben und
die Indie-Halle für dich.
Indie-Halle, genau. Da geht's ja auch ein bisschen entspannter zur Sache, muss man ja sagen.
Ja.
So wirklich die großen Hallen mit den großen Publishern, das war dieses Jahr schon echt im Vergleich zu sonst wenig.
Ja, verkleinert alles. Dadurch haben sie natürlich auch mehr, weil die Indies sind ja extrem geworden, muss man sagen. Und man hat auf jeden Fall mehr und weniger Platz, so wenn man überlegt, dass Sony fast eine halbe Halle eingenommen hatte und jetzt komplett raus ist.
Oder EA, ja.
Ja, EA, genau, die sich ja auch
mit... Die hatten auch eine halbe Halle gefühlt.
Sie waren aber da mit FC, das gibt's ja gar nicht. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber gut, ansonsten waren sie nicht da. Gut, wir gehen jetzt mal so durch für das, was wir erlebt haben, was wir angespielt haben, wo wir Präsentationen bekommen haben. Davon gibt's 3 Ausnahmen, da werden wir auch gleich drauf eingehen, weil wir da tatsächlich ein NDA haben. Wir dürfen zu dem Zeitpunkt darüber noch nicht berichten, aber da folgt natürlich noch was. So, gehen wir chronologisch durch, würde ich sagen. An unserem ersten Tag, am Mittwoch, konnten wir ja schon einiges sehen. Darunter eine Präsentation von Silent Hill F. ist nur ein Video. Waren wir ein bisschen enttäuscht? Oder Robin, wie würdest du sagen? War nur ein Trailer halt.
Es ging halt, ne? Also am Eingang war ja ein Schild, wo extra drauf stand, jo, hey, hier ist ein immersives Kino. Ich habe mir jetzt von diesem Kino trotzdem noch ein bisschen mehr vorgestellt. Es war halt einfach nur ein thematisch angepasster Präsentationsraum, wo der Trailer von der Opening Nightlife gezeigt wurde, mit ein bisschen mehr Szenen. Mhm. Da ich jetzt nicht so einen Hype auf das Spiel habe, war das so ein, ja, okay, war nett zu sehen. Wir standen da jetzt auch noch nicht großartig lange an.
Ja.
Und ja, war nett.
Es aber ich ist das mir vorstellen, berühmte Kinoerlebnis halt.
Richtig, genau. Ich könnte mir vorstellen, wenn du da jetzt länger stehst und dieses Schild nicht mitbekommen hast, dass es, glaube ich, schon sehr frustrierend war, dass du da jetzt, keine Ahnung, eine Stunde für einen Trailer angestanden hast.
Ja. Ja, richtig. Ganz genau. Und so lang war er jetzt auch nicht. Sie haben es aber cool gemacht, so mit den Lichtern
aber
und so.
Der wahre Horror war ja da vorne was anderes, als du uns das Altersbändchen holen musst.
Oh ja. Das stimmt. Naja, egal.
Und dann haben sich ja auch unsere Wege ein bisschen gespalten. Ich bin bei Konami geblieben, während ihr beiden ja rübergegangen seid zu THQ.
Genau. Gothic 1 war unser Thema und dazu müssen wir es eigentlich in zwei Hälften ändern, dass wir einmal das Gameplay von der Demo gesehen haben, was wir im öffentlichen Bereich hatten.
Aber beziehungsweise das selber gespielt, ne? Muss man ja sagen.
Selber gespielt, richtig. Und natürlich die Präsentation, die wir hatten Backstage, wo es dann auch weiterging nach dieser Demo. Weil diese Demo konnte man ja schon bereits spielen. Das war jetzt im Grunde nichts Neues. Für dich schon, Hanna? Du hast es nicht gespielt, die
genau,
Demo?
Genau, ja.
Erzähl doch mal deine Erlebnisse dazu.
An sich, was mir als erstes aufgefallen ist, wir sind ja der Namenlose, aber wenn wir angesprochen werden, der Dialog fühlte sich direkt so ein bisschen nach diesem Gothic-Feeling an, so ein bisschen rauer, ein bisschen derberer Ton und so Umgangssprache so ein bisschen.
Ja.
Jetzt nicht unbedingt dieses Ruhrpöttische, aber trotzdem so in dem Stil gehalten. Mhm. Also auch gute Sprecher. Und genau, dann wurde man so ein bisschen sich selbst überlassen, konnte schon mal losgehen, sollte sich dann auch irgendwie eine Waffe suchen, die ich natürlich erstmal gar nicht gefunden habe, weil ich erstmal checken musste, dass das nicht irgendwie hervorgehoben ist, wenn man etwas aufheben kann, sondern einfach drücken, wenn man was sieht.
So war das in Gothic, ja.
Ja, so war das, ja. Ist aber auch echt lange her. Genau. Ansonsten konnte man dann kurz das Kampfsystem ein bisschen testen, was ja auch überarbeitet wurde. Fühlte sich für mich rund an, muss ich sagen.
Ja.
Und die Welt sieht an sich wunderschön aus, auch mit diesen Lichteffekten. Das haben wir dann tatsächlich ja später bei der Präsentation nochmal ein bisschen besser gesehen auch. Wenn wir jetzt vielleicht einen kleinen Übergang dazu direkt machen wollen.
Ja, wir gehen mal direkt zu der Präsentation noch rein, weil da war unser spanischer Kollege, ich glaube von Ankama Games heißen die, ne?
Ankama Games,
genau. Entsprechend wurde uns da noch ein paar Lager gezeigt, zum Beispiel. Ja, also einmal das alte Lager, das neue Lager, das Sumpflager. Dazu natürlich auch die Verwandlung, die man machen könnte in einem Tier und das mit einem Tier, zum Beispiel andere Tiere, da gar nicht, ja, entweder weglaufen oder gar keine Angst vor uns haben, je nachdem. Mhm. Also genau. Das waren schon coole Sachen und das Zaubern hat man uns gezeigt, die Nachteffekte, fand ich
Fackeln.
Richtig toll. Ja, Fackeln.
Es die Lichtstimmung, wieder, ja.
Mhm. Kennst du das? Es ist wirklich dunkel im Spiel. Ja, so richtig dunkel.
Also wir waren ja im Wald und es war wirklich stockdunkel so um uns herum. Und dann hat er halt die Fackeln überall platziert. Dann war es wirklich so recht realistisches, ja, Fackellicht. Nicht keine weite Sicht, aber so um einen herum. Das war schon echt stimmungsvoll.
Genau.
Und also, die Welt ist auch an sich, also halt, wie man es halt kennt, komplett frei erkundbar. Komplett alles von Hand erschaffen und auch wenn wir so in die Weite mal geschaut haben, das sah schon echt ziemlich schön aus.
Er hat uns noch erklärt, genau, dass es durch das Gameplay es doch vergrößert worden ist, die Welt, aber sonst die Immersion von dem alten Teil geblieben ist.
Genau.
Also ihr werdet sofort alles wiedererkennen, wer Gothic gespielt hat damals.
Ja.
Das sind nur doch die Älteren unter uns, entsprechend, die werden das wiedererkennen, alles klar. Und für die Neuen, die erleben dann endlich mal das Gothic ja, Universum ja. Mit einem, ja, besseren Gameplay. So kann man es vielleicht ausdrücken.
Ja, und was er uns auch noch kurz gezeigt hatte, war der Tagesablauf der einzelnen NPCs. Ja. Ne? Also das war auch noch... Gab's das damals? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das gab's schon damals, ja, gab's tatsächlich. Schon?
Okay.
Ja, aber ja, egal. So, das ist auf jeden
so
Fall
jetzt cool. Wahrscheinlich noch mehr Charaktere, die da so rumtingeln.
Genau. Ja, warten wir da mal ab, während natürlich unser Robin weiter bei Konami unterwegs war.
Oh, ich habe mir dann Metal Gear Solid Delta angeschaut, was ja quasi ein Remake, Remaster von einem damaligen, ich glaube, Metal Gear Solid 3 ist, wenn ich mich
ja,
jetzt irre.
Korrekt, ja.
Also ich ja damals nie gespielt habe, aber ich fand es damals immer interessant. Jetzt für eine Gamescom-Demo, es ist der Start des Spiels, wo du unheimlich viele und lange Zwischensequenzen hast. Ich habe ab einem gewissen Punkt einfach noch alles übersprungen, weil du hattest, glaube ich, nur 30 Minuten Zeit oder 20. Also es kam mir sehr relativ lange vor. Ich glaube, es waren wirklich 30 Minuten, wovon locker 15 Minuten nur Gelaber war. Also für eine Gamescom-Demo, ich fand das sehr unpassend. Vor allem, du hast ja nicht nur diese Zwischensequenzen, also die sahen natürlich alle sehr gut aus, keine Frage. Aber danach hast du ja auch noch diese Funkspruchgespräche. Die gab es ja auch noch, die ja teilweise auch noch Tutorial mit dabei waren. Da war ich echt so, oh Bruder, das finde ich gerade sehr, sehr schwierig für eine Demo. Ansonsten vom Gameplay her, es sieht halt aus wie damals, nur halt besser. Sprich, rumschleichen, nicht entdeckt werden, das ist ja das Hauptding bei Metal Gear gewesen. Man infiltriert ja schließlich den Feind, um einen Wissenschaftler zu befreien. Und alles ohne richtige Ausrüstung. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Aber für eine Gamescom-Präsentation so viel Zwischensequenzen, das hätte man anders lösen sollen, meiner Meinung nach. Aber gut, ja. Das Spiel kommt jetzt in ein paar Tagen raus.
Ja.
Trotzdem zu viel Zwischensequenz für eine Demo.
Ja, das Problem ist, das ganze Spiel ist aus Zwischensequenzen. Das ist ein Video von Kojima. Ne? Und das kannst du nicht rausfiltern. Das ist das Problem. Ne?
Man hätte einfach, es gibt ja auch andere Spiele mit Demos, wo du auch wirklich eine kleine Zusammenfassung hast. So nach Motto, hey, du bist das, das ist dein Ziel, das ist so gerade so ungefähr die grobe Geschichte. Punkt, fertig, aus.
Ja, ja.
Und nicht, so, ich stand da, hatte Kopfhörer auf und so, ja, okay. Die Zeit wird langsam enger, weil die Mitarbeiter sind da wirklich mit dem iPad rumgelaufen, haben immer auf die Zeit geachtet, so, hey, deine Zeit ist jetzt vorbei, du musst leider gehen.
Ja, aber ich denke mal, sie haben so einen Teil des Spiels einfach genommen. Also sie haben nicht komplette Demo dazu entworfen, das ist der Punkt halt. Ne?
Definitiv.
Und Hideo Kojimas Fans werden sicherlich diese Zwischensequenzen wieder feiern und dementsprechend haben sie die auch drin gelassen. Das Problem ist natürlich, Hideo Kojima ist nicht mehr dabei und Konami fehlt so, glaube ich, irgendwie das Neue zu machen mit Metal Gear. Ne? Und deswegen versuchen sie, den sicheren Weg zu gehen. Wir machen einfach ein Remake vom ersten Teil, beziehungsweise dritten Teil. Es ist aber in der Story der erste. Das muss man verstehen. Und deswegen ist man da gegangen und es funktioniert bestimmt, weil Unreal Engine dabei ist und ja, es wird jetzt erstmal sich zeigen. Wir werden es wahrscheinlich dann auch testen, der René wahrscheinlich. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Ins Detail gehen wir dann, ne? Genau. Jo, dann währenddessen, Anna, dein Steckenpferd, kann man ja schon fast sagen. Lego war ja vor Ort, ne?
Ja, Lego war ja auch bei der Opening Night schon eine der größten Überraschungen. Mhm. Genau, das neue Lego Batman ist jetzt tatsächlich an die Arkham-Teile angelehnt, auch mit einem sehr ähnlichen Kampfsystem. Wir haben es ja kurz gespielt, auch so mit Blocken, Parieren, Kontern. Das hat sich tatsächlich sehr, sehr ähnlich angefühlt, fand ich. Und hat eben so eine Art Open-World-mäßiges Gameplay, dass man dann eben die Stadt erkunden kann frei. Man kann auch mit dem Batmobil rumfahren.
Ja.
Man kann überall, wie man halt Lego-Spiele kennt, überall gibt's versteckte Geheimnisse.
Mhm.
Und ich finde tatsächlich hier diese Kombination echt sehr, sehr gelungen. Und ich freue mich mega drauf.
Mhm.
Genau.
Ja. Also von der Präsentation war es wirklich cool zu spielen. Fand ich auch. Man hat wieder dieses Feeling gehabt, auf jeden Fall.
Ja, es ist halt wirklich, das ist so ein richtig, richtig schönes Arkham-Spiel wieder. Halt im Lego-Style jetzt.
Richtig, genau. Ja. Ja, ich konnte mir dann tatsächlich FC 26 nochmal kurz ansehen. Ich weiß, ihr schaltet jetzt am besten erstmal wieder ab. Für alle, die etwas nicht Fußballfans sind. Aber FC 26, kann ich sagen, ist auf jeden Fall vom Gefühl her weiter als von 24 auf 25. War das Gameplay in diesem Sinne, was ich jetzt gesehen hatte, dass dieses realistischere Gameplay, was ein bisschen langsamer ist. Es gibt ja zwei Spielmodi, wo ihr dann gegeneinander, dann gibt es wieder diesen schnelleren Modus und ich habe mir jetzt diesen realistischen Modus angesehen und ich muss sagen, das fühlt sich wirklich gut an, weil es sehr, sehr gute Animationen hat und es durchaus flüssiger ist und nicht dieses Schienensystem, nenne ich es einfach mal, wo man einfach immer das gleiche Tor schießt. Also das Gefühl hatte ich jetzt nicht bei der Demo. Aber es wird ja auch bald rauskommen und dann wird man genaueres sehen. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, war so ein bisschen das Grafische. Also da hätte man noch ein bisschen was mehr machen können, fand ich. Aber gut. Ja, so, jetzt könnt ihr wieder einschalten. Und zwar der Robin besonders. Er war bei Tencent Games und hat da was gesehen.
Genau, Honor of Kings World habe ich gesehen. Das wurde ja auch schon auf der Opening Nightlife einmal gezeigt. Es ist halt ein sehr asiatisch aussehendes Action-RPG, ob kooperatives Action-RPG, RPG sollte ich auch noch dazu sagen, weil man kann wohl mit drei anderen Spielern zusammenspielen. Es ist jetzt auf den ersten Blick das typische J- oder Action-RPG, wie man auch möchte. Man spielt halt einfach gegen Gegner, kämpft gegen die, hat tolle Effekte mit Skills und ja. Mehr kann man so, also ich finde halt schwierig, was dazu zu sagen. Wir konnten zwar auf der Gamescom eine Stunde anspielen, was sowohl Hanna als auch ich, wir waren ja zusammen da, nicht gemacht haben, aber wir dachten uns so, okay, komm, eine Stunde jetzt hier sitzen,
ja,
ist ein bisschen frech, fast schon.
Ja.
Aber ansonsten, also mir hat das Gameplay soweit erstmal gefallen. Und ja.
Ja, ich glaube, der erste Teil war halt so ein Bosskampf, wo man dann wirklich die ganzen Kampfmechaniken einmal gesehen hat. Und der zweite Teil war dann diese offene Welt, die man dann eben noch hat, wo man dann eben alles frei erkunden kann. Ne? Ja. Es sah irgendwie schön aus, aber es sah irgendwie auch so aus wie jedes
von richtig
dieser Art Spiele, fand ich. Ja.
Es hebt sich jetzt halt noch nicht so krass hervor von anderen Spielen. Es wird auch Dungeons haben, es wird Instanzen haben, über die man sich dann über so einen Browser, sag ich jetzt mal, anmeldet. Aber weiß ich nicht. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, weil es ist halt immer noch mein Genre. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, boah, deswegen hebt sich das Spiel ab. Vielleicht ist es halt der Online-Teil, dass man mit anderen zusammenspielen kann. Das hat ja jetzt nicht unbedingt jedes JRPG oder Action-RPG. Hm, aber ja,
abwarten.
Schauen wir mal, was wird.
Genau, was wird.
Gehen wir mal rüber, wo wir alle drei waren, und zwar bei Crosswind. Ein Piraten-MMO, das haben sie geändert tatsächlich, haben sie das Konzept über Bord geworfen. So, mit dem Witz muss ich noch unterbringen. und entsprechend haben sie ein MMO draus gemacht. Das bedeutet, wir haben uns erstmal gewundert, weil wenn wir so Piratenspiele denken, Multiplayer, ja, wir sind alle an einem Bord, an einem Schiff und müssen unsere Aufgaben wahrnehmen. Nee, hier ist es anders. Jeder hat sein eigenes Schiff. Ja, Hanna, was sagen wir denn dazu?
Ich war positiv überrascht. Also ich hatte gar nicht so viele Erwartungen daran. Aber als es uns dann gezeigt hat, auch mit diesem Survival-Game, es ist im Prinzip eine Mischung aus Enshrouded und Assassin's Creed Black Flag. So ein bisschen mit den Schiffskämpfen. Und als er dann einmal die Welt zeigte, die tatsächlich sehr, sehr cool aussieht, dann einmal so ein bisschen auf dem Wasser gefahren, dann kam auch noch so ein Sturm mit so riesen hohen Wellen, währenddessen er irgendwie gekämpft hat auch noch, was schon ziemlich cool aussah, muss ich sagen, auch mit den Wettereffekten. Und das Bauen soll wohl auch gut funktionieren. Das ist dann eher Robins Part wieder.
Ja.
Genau, ich glaube, Robin war auch sehr angetan davon, oder?
Definitiv, weil mich hat es halt schon stark an den Shrouded erinnert. Was ich auch noch cool fand, ist, man kann von Hand alles bauen. Es wird aber auch so was wie Blaupausen, Vorlagen geben.
Ja.
Also gerade Leute, die halt nicht so viel Spaß mit dem Bauen haben, können dann irgendwelche Vorlagen nehmen, um sich Häuser zu bauen. Und ich muss noch einmal zwischengrätschen, weil es ist halt eben kein MMO mehr.
Es ist nicht mehr.
Im MMO-Part haben sie nicht komplett rausgehauen. Es wird halt, also es wird kooperativ sein, ja. Also so wie halt in Shrouded halt, dass einer entweder halt seinen Spielstand hat, andere können joinen, oder aber mit einem Server hosten. Sowas halt. Aber es wird kein reines MMO mehr. Es war als MMO geplant, aber das ist halt komplett raus.
Ja, richtig. Das war komplett das Gegenteil. Deswegen, genau. Okay.
Und ich glaube, wir alle waren von einem bestimmten Punkt angetan, als ein Sturm aufgezogen ist. Weil der sah visuell halt richtig geil aus.
Ja, generell das Wellensystem fand ich schon sehr, sehr cool. Und wie hoch das runtergeht, das kennen wir ja auch von solchen Piratenspielen. Das macht richtig Laune. Und wenn man das jetzt Ganze verbindet mit guten Quests, die da drin sind, wo man ja, wir haben es ja auch gesehen, man kann an Land gehen, man kann gegen Skeletten kämpfen und gegen andere Monster natürlich, dann macht das sicherlich Laune und wird sich zeigen, wie das Ganze weitergeht, weil alle das, was wir hier reden, ist immer 2026, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich. Hm. Entsprechend, ja. Ne? Also genau, da müssen wir noch abwarten.
Die werden auch erst in Early Access dann erstmal gehen, 26. Also es dauert noch, bis wir da irgendwie dann was sehen. Aber es ist ja auch in Ordnung. Also
die letzte große Neuerung waren halt NPCs, die dann halt mit an Bord sind und auch das Schiff halt bedienen. Ich bin halt mal wirklich gespannt, wie es am Ende wirklich aussehen wird, auch wenn es wirklich große Schiffe sind. Weil wir jetzt ja ein kleines Schiff. Und du hast ja gerade schon gesagt, wir haben uns auch gefragt, so hey, wie wird man das Schiff steuern? Ist man das allein unterwegs? Jeder hat ja sein eigenes Schiff. Und ich hätte es aber schon cool gefunden, wenn man große Schiffe hat und die dann auch zusammen steuert.
Richtig, das habe ich mir auch so gedacht. So.
Angenommen, wir spielen das jetzt mit Dennis auch zusammen, wir sind zu viert unterwegs und jeder von uns hat so eine riesige, ich weiß nicht, nennt man das Fregatte?
Ja, zum Beispiel, ja, richtig.
Also ist bestimmt toll, aber weiß ich nicht. Ich stell's mir gerade noch irgendwie komisch vor. Ich fand es halt bei Sea of Thieves zum Beispiel schon irgendwie cool, wenn einer am Steuer ist, einer ist oben am Ausguck, hat irgendwie so ein bisschen navigiert, einer hat, keine Ahnung, war in den Kanonen. Das fand ich halt schon sehr cool gemacht.
Mhm. Ja. Aber es war vorher, glaube ich, konzipiert als Free-to-Play, ne? Das ist jetzt auch weg vom Tisch, ne?
So genau, die wollten halt das Free-to-Play-MMO haben. Jetzt gehen sie halt davon weg, sagen, okay, man wird halt was dafür zahlen müssen, einmalig. Aber ich bin jetzt schon bereit, den Preis zu zahlen.
Ja.
Ich meine, verflucht sind wir ja schon alle. Wir haben ja alle eine Goldmünze nur bekommen, ne?
Ja, genau.
Piratenflug lastet schon auf uns.
Entsprechend, ja. Wir können nicht sterben. Ganz einfach. Punkt. Gut, danach waren wir bei Nintendo. Und dementsprechend haben wir uns gefragt, was könnte uns Nintendo denn Neues zeigen? Weil vieles haben sie ja nicht im Petto. Tatsächlich haben wir tatsächlich neue Sachen gesehen. Hanna hat angefangen.
Ein paar. Ich habe mir zuerst zu Kirby und das vergessene Land den Nintendo Switch 2 Upgrade, die Sternensplitterwelt angeschaut. Das gibt's entweder halt komplett mit dem Grundspiel, was ja schon ein paar Jahre alt ist. Dann eben, wenn man das noch nicht hat, kann man sich das komplett zusammenkaufen. Oder man kann, wenn man das andere schon besitzt, so wie ich jetzt zum Beispiel, kann man sich das Upgrade-Pack kaufen. Das kostet dann 20 Euro. Ist natürlich ein bisschen günstiger. Genau, da gibt's dann zu dem Spiel, ich glaube, so 8 bis 10 neue Level. Es gibt ganz neue Vollstopf-Modi. Also wir hatten jetzt zum Beispiel so eine Sprungfeder gesehen. Vollstopf-Modus ist es ja hier dieses, wenn Kirby irgendwas aufsaugt, dass er dann die Fähigkeit davon übernimmt. Das war ja in dem Grundspiel zum Beispiel ein Auto oder irgendwie so ein Verkaufsautomat. Das waren ja ganz witzige Sachen. Da gibt's ja auf jeden Fall neue. Es gibt neue Gegnertypen. Es ist alles so ein bisschen mit so einer Eiswelt, was neu ist, wo er dann auch sehr so schlittschuhmäßig drüber gleitet, was ganz niedlich aussah. Genau, aber an sich das Gameplay ist halt dasselbe. Es sind eben halt neue Level. Es ist allerdings natürlich eine verbesserte Grafik und Bildfrequenz und eben halt auf die Switch 2 angepasst. Und
60 oh. Frames, jawohl.
60 Frames, ja.
Endlich. Genau. Okay. Ja, ich finde genau. immer noch Vollstopfmodus, finde ich das Wort des Jahres.
Ja. Ja, ist schon cute, das Spiel.
So, bevor wir aus ganz Kindlichen jetzt zurück zur Realität, denn tatsächlich hat Robin einen Shooter ausprobiert auf der Switch 2. Ja. Und zwar lang erwartet Metroid Prime. Nee.
Genau, Metroid Prime 4 Beyond durfte ich anspielen, was ja auch diese Switch 2 Features nutzt, und zwar diesen Mausmodus. Ich tue mich damit ein bisschen schwer. Am Anfang habe ich halt mit den beiden Joy-Cons gespielt in der Hand und dann hieß es so, ja, du kannst auch die neuen Features nutzen, hier haben wir auch extra so einen kleinen Tisch für dich und mach jetzt einfach mal den rechten Joy-Con, benutze ihn mal als Maus. Und das ist vom Kopf her für mich total komisch, den linken Joy-Con ganz normal in der Hand zu halten und mit dem rechten eine Maus zu bedienen. Das hat im Laufe der Demo irgendwann funktioniert, auch relativ gut sogar, aber es fühlt sich für mich total falsch an, also die linke Hand ganz normal zu halten, mit der rechten so eine Maus nachzumachen, und ich fand es halt auch nicht hundertprozentig angenehm zu steuern. Also es war schon so ein bisschen krampfhaft, fand ich, aber es ist vielleicht immer noch mein Empfinden. Dieser Mausmodus ist ja, gewöhnungsbedürftig. Ich bin froh, dass man das nicht machen muss, dass man halt sagen kann, okay, ich entscheide mich jetzt dafür oder dafür. Man kann auch nahtlos rüberwechseln. Je nachdem, wenn ich sage, okay, für einen Bosskampf möchte ich ja wirklich die Maus benutzen, um besser zielen zu können, weil das andere ist mir halt relativ egal. Das ist halt wirklich reibungslos funktioniert. Ansonsten ist es halt Metroid Prime, ist ein Shooter. Ein bisschen rumlaufen zwischendurch, verwandeln wir uns in unsere kleine Kapsel, um halt hier und da kleine Passagen zu überwinden. Es sah auf jeden Fall gut aus. Ich hatte jetzt so keine Berührung ansonsten mit Metroid Prime, außer Smash Bros., aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Und ansonsten war auf jeden Fall ganz okay. Ja.
Genau, und dann kommen wir ja zu dem Titel, wo er mich überredet hat, dass ich den anfasse, und zwar Kirby Air Riders.
Halt, Moment. Es war ja, jeder durfte einen Titel testen.
Von genau.
Nicht, dass es am Ende heißt, du durftest nichts machen.
Richtig, du deswegen ja durftest du dir das angucken.
Richtig, du hättest ja auch Metroid Prime machen können, aber nee, du hast gesagt, nee, mach der Robin.
Und also, ja, okay. Ich hätte absolut kein Problem gehabt, wenn du das dann auch machen würdest.
Nee, wir wollen ja hier fair bleiben.
Ja, Kirby Air Riders ist ein... Ja, wie will man sagen? Rennspiel ist es nicht unbedingt. Es ist ein Multiplayer, Chaos, farbenfrohes Battle-System, wo ihr in Open-Worlds-Manier auf Arenen euch ja duelliert, und zwar erster Linie Items einsammelt ohne Ende. Quasi Kirby auf verschiedene Bretter stellt, dadurch Fähigkeiten übernimmt. Und dann gibt es solche Events, wo ihr dann gegeneinander eintritt. Und ja, es ist sehr merkwürdig, weil Kirby alleine schon fährt quasi, ohne irgendwas zu machen. Dann gibt es eine Taste, wo ihr quasi ja sliden könnt und gleichzeitig Boost aktivieren könnt. Und der Rest ist dann farbenfrohes Gewitter, würde ich das einfach mal so sagen. Sehr viel durcheinander, sehr schnell teilweise und
ja.
Total unübersichtlich, und es war wild. Einfach nur wild, würde ich sagen. Ich bin sicherlich nicht die Zielgruppe dafür, aber das war schon extrem, fand ich.
Es sah einfach nur chaotisch aus. Also es ist ja, man musste erstmal so viel lernen, um diese Steuerung reinzukriegen. Wir haben dir ja zugeguckt und ich dachte so, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Und der Typ meinte ja dann auch so, ja, das dauert einfach, bis man da reinkommt. Das kann man jetzt auch in 20 Minuten nicht richtig, richtig gut lernen, denke ich mal. Weil das einfach so überfrachtet mit Optionen ist. Man kann ja dann mit manchen Fahrzeugen auch fliegen, mit manchen nicht. Man muss dann noch so Items einsammeln, so ganz, ganz viele verschiedene, wo man erstmal gar nicht checkt, wofür sind die denn jetzt eigentlich? Genau. Dann haben die Charaktere haben Fähigkeiten, die Fahrzeuge haben aber auch Fähigkeiten. Du kannst das Fahrzeug aber auch wechseln. Dann kommen da noch Bosse, die dann auch wieder irgendwie besiegt werden können. Und dann musst du aber irgendwie auch die anderen Gegner ja besiegen, indem du mehr Items frisst oder so. Ach, das, also ich fand es ganz, ganz überfrachtet mit Sachen, und irgendwie hat es mich auch nicht so abgeholt.
wahrscheinlich definitiv nicht die Zielgruppe dafür.
Nee, muss man einfach nee. So sagen.
Okay, gut. Das war sozusagen unser erster Tag. Ich denke mal, am ersten Tag haben wir schon einiges gesehen. Aber am zweiten Tag haben wir natürlich umso mehr noch mitgenommen, weil wir natürlich auch hinter den Kulissen einige Termine haben. Beginnen wollen wir mit Inzoi, mit dem Kahaya-Add-on und gleichzeitig viele Updates, die da gekommen sind bei Krafton. Die Jungs und Mädels haben uns immer eben kurz gesagt, der Termin findet nicht im BC, also Business-Bereich, statt, sondern in den offiziellen Hallen. Und deswegen mussten wir das ganz schnell vor unserem Termin machen, damit wir da überhaupt mal einen Einblick finden, weil zu dem Zeitpunkt hat keiner von uns bis jetzt Inzoi gespielt gehabt. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Nach dem Termin habe ich dann Inzoi gekauft und bin dann sozusagen hängen geblieben. Ja, es ist immer noch ein Baukasten, ein unfertiger Baukasten, aber erwartet man auch vom Early Access, dass da noch viel Sand im Getriebe ist. Aber er macht unglaublich schon viel Spaß, finde ich. Also es ist ein Sims 2.0, würde ich sagen, also Sims 5 quasi, wo man einfach alles miteinander verbinden kann. Also man hat aktiv den Job machen quasi. Das ist jetzt nicht eben so Zeit vor. Man muss ihn wirklich aktiv machen. Ich bin gerade Verwaltungsassistent in dem Vergnügungspark. Und das Erste, was ich machen muss, Robin, ja, Beschwerden. Quasi abarbeiten. Das macht echt Spaß. Entsprechend. Ja, auf jeden Fall viele Aktivitäten, viele Dialogoptionen. Und jetzt mit dieser neuen Welt, die man ja erstmal dachte, oh, das ist so ein Urlaubsdomizil, ja, wo man mal ab und zu mal besuchen kann. Nein, das ist da, wo er dann auch direkt lebt. Also eins von drei, glaube ich jetzt insgesamt, Stationen, wo er sein könnt. Ist cool. Ja, auf jeden Fall, der Charaktereditor braucht ja eine Stunde. Also gestern habe ich auch ordentlich meinen Charakter ausgebaut. Und bis man ins Gameplay selber kam, das hat dann ein bisschen gedauert. Aber ist auf jeden Fall nett.
Aber sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten im Charaktereditor. Also ich habe viel mehr Zeit da drin verbracht als im Spiel, weil ich mir richtig Mühe gegeben habe. Und du kannst auch wirklich so, so coole Styles machen. Ja. Oh, das macht tatsächlich richtig Bock.
Und die sehen cool aus, ne? Also in dieser Unreal Engine sieht das alles sehr, sehr cool aus.
Ja, das sieht so schön aus, ja.
Wo es definitiv noch Probleme hat, ist in diesen Einblendungen. Ab wann kommen Autos, ab wann Zeus rein ins Bild und verschwinden wieder. Und das ist so, die Distanz ist da noch nicht sehr groß, muss ich sagen. Mm. Und das kann schon mal ein bisschen nerven, finde ich. Aber ansonsten läuft's gerade los.
Ich würde auch sagen, man muss noch ein bisschen abwarten, also wie gesagt, ich konnte gameplay-technisch jetzt gar nicht viel sehen. Da muss man jetzt echt mal abwarten, wie tief das dann noch wirklich ist im Vergleich vielleicht zu Sims, genau.
Ja, die Tiefe, die fehlt noch ein bisschen, da gebe ich dir auch recht. Es ist einfach ein großer Sandbaukasten und wird die Zeit geben. Wichtig ist zu wissen, alle DLCs, die im Early Access kommen, sind kostenfrei. Das haben sie nochmal betont. Ne?
Okay. Hm.
Gut, dann geht's weiter. Ich glaube, die Hanna war da, ne? Bei
Robin.
Oh, sorry.
Ja, überspringen ruhig ein paar Mal.
Ist okay. Nein, der Robin hat jetzt seine Session. Also erst mit Forever.
Genau, ich war bei Shiro Games gewesen. Die haben mir ein bisschen Forever gezeigt, wo ich auch selber ein bisschen spielen konnte. Bei den ganzen Terminen ist ja immer so die erste Frage, kennst du unser Spiel? Und da war so, ja, es sieht aus wie ein MMO, aber es ist kein MMO. Und das trifft's halt, glaube ich, ganz gut. Es hat so eine niedliche Comic-Optik noch, wie so frühere MMOs, würde ich es halt wirklich sagen. Es ist aber halt kein MMO. Man spielt halt, man kann mit anderen zusammenspielen, man hat auch verschiedene Klassen, es wird auch Berufe geben, womit man halt Sachen sammeln kann, Sachen herstellen kann. Es wird jetzt auch in Early Access gehen, wo es vier Klassen am Anfang geben wird. Quasi der Krieger, der Schurke, der Magier und der Priester. So das Typische halt. Und was ich jetzt ganz interessant fand, ist, man hat natürlich Job-Skills. Die Waffen an sich werden aber auch Skills haben. Und so ist es zum Beispiel nicht, dass jetzt jedes Schwert den gleichen Skill hat. Nein, jede Waffe soll einen anderen Skill am Ende haben. Und so ist es gerade für mich, der in der Regel meistens einen Magier spielt, in solchen Spielen sehr interessant, weil meistens stehe ich irgendwo in der Ferne und wutsche und wedel mit ein bisschen Zauberstab hin und her. Und die sind schon so, nee, das wird nicht so sein. Es wird auch magische Schwerter geben, mit denen ich auch in den Nahkampf gehen kann. Und da bin ich halt sehr gespannt drauf, wie das am Ende wirklich aussehen wird. Ansonsten ist es halt ein Action-lastiges Gameplay. Sprich, man muss halt wirklich ausweichen oder halt auch kontern, was ganz cool halt schon war. Es hat jetzt keine AAA-Grafik. Es ist, wie gesagt, so comic-haftig, ein bisschen niedlich gehalten. Auch eher so kleinere Charaktere. Es soll auch ein bisschen vertikal sein, dass es in die Höhen geht. Es wird halt Sprungfelder geben. Es wird einen Gleiter geben. Man hat ein bisschen wie... Ich versuche gerade, das richtige Spiel zu finden. Man hat auf jeden Fall Regionen. Diese Region hat noch so eine Subregion. Da wird dann so eine Art Obelisk stehen. Das ist dann quasi so der Wiederspawn-Punkt. Und dann kann man alles entdecken und erkunden. Es wird verschiedene Bereiche geben zum Erkunden, verschiedene Aufgaben geben, entweder jetzt Camps einfach einnehmen, Bosskämpfe. Man hat auch ein Tagebuch, worüber man Infos sammelt über die ganzen Gegner. Wenn man zum Beispiel x-mal einen Schleim besiegt hat, weiß man mehr und mehr Infos über diese Art von Schleim. Und ja.
Ja, schön. Also hat es dir definitiv zugesagt.
Ich fand es definitiv ganz niedlich auf jeden Fall. Es sah interessant aus. Am Anfang wurde mir halt alles gezeigt und durfte ich halt selber mal Hand anlegen. Und ich durfte auch gegen den gleichen Boss kämpfen, wie der Entwickler gekämpft hat. Da war ich halt echt interessiert, so okay, hat er schon Skill oder ist er einfach der Entwickler und hat's drauf? Es hat schon ein bisschen Herausforderungen gekostet, aber ich bin ja jetzt auch nicht so unerfahren. Dank Souls-like-Spielen weiß ich halt, wann man ausweichen sollte und wann nicht. Aber es ist jetzt zum Glück kein Souls-like. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Okay, gut. Dann darfst du gleich weitermachen mit Deadpool.
Ja, ich bin froh, dass ich kurz vorher noch bei dir das erste Mal eine Meta-Quest aufhatte, sodass ich ein bisschen Erfahrung hatte. Aber ich hatte auch bei Meta ganz viel Unterstützung bekommen von den Leuten dort. Deadpool VR ist ein Action-Spiel. Und ich habe jetzt noch nicht so viele VR-Spiele gespielt. Demnach war ich mir am Anfang auch nicht sicher, okay, verkrafte ich das? Denn es war jetzt nicht gerade langsam. Man hat halt die Brille auf, man läuft halt mit dem linken Stick quasi. Man kann sich auch komplett umdrehen, um halt die Kamera zu machen. Man hat auch noch den rechten Stick, wo man halt ein bisschen die Kamera machen kann. Das geht auch noch. Was ganz interessant ist, Deadpool hat ja seine Waffen. Seine Pistole an der Hüfte, die Schwerter auf dem Rücken. Und jetzt bei diesem Spiel hat er noch seine Grapple Gun, womit er sich halt quasi an Dinge ranziehen kann. Das ist quasi unser Greifhaken. Das alles zu navigieren oder koordinieren ist anfangs ein bisschen schwierig gewesen, aber das Kämpfen hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn man einfach quasi hinter seinen Rücken greift, um an die Schwerter zu kommen, damit halt rumschnetzeln muss, die man auch einfach werfen kann, die Schwerter bleiben in den Gegner stecken. Mit den Pistolen zielen ist so eine Sache. Ich habe größtenteils, glaube ich, getroffen. Das beste Feature ist aber die Big Money Time. Man hat quasi so eine kleine Leiste, die sich im Laufe des Spiels halt füllt. Und wenn diese Leiste voll ist, kann man halt seine Big Money Time starten. Man bekommt Karten in die Hand und die wirft man halt die ganze Zeit auf die Gegner. Das sieht visuell schon ziemlich cool aus, hat auch sehr viel Spaß gemacht, wenn ich einfach nur die ganze Zeit mal die Karten am Rumschnibbeln bin. Aber ist auf jeden Fall nichts für Leute, die halt sehr schnell Motion Sickness bekommen. Weil das geht da schon recht schnell zugange, gerade wenn da so Mini-Boss-Kämpfe kommen, wo die Gegner auch schnell auf dich zukommen. Und dann auch im richtigen Moment ausweichen, ist so eine Sache. Es gibt auch noch Sprungangriffe. Also es ist sehr Deadpool-ähnlich auf jeden Fall. Sie haben den Charakter sehr gut eingefangen, auch für die Art von Kämpfen her. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Du musstest dich nur ein bisschen dran gewöhnen, gerade bei diesen Sprungpassagen, sag ich jetzt mal.
Du hast auch noch so kleine, ja nicht Rätsel, aber halt einfach so Jump-'n'-Run-Einlagen und die sind halt auch nicht ohne, weil du musst halt schon flott unterwegs sein teilweise.
Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Gut, aber es ist sicherlich wieder ein cooles Deadpool-Spiel. Wir haben uns ja alle ein bisschen gefragt, das kommt in VR, okay.
Super, also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also immer wieder hinten auf den Rücken greifen, sich die Schwerter holen oder eine Hüfte, um die Pistolen zu nutzen. Gegner lassen auch noch Waffen fallen, dann kann man die auch noch nutzen, wie zum Beispiel so Wurfmesser oder halt richtig So ein automatisches Gewehr gab es auch noch. Das konnte man leider nicht mit zwei Händen bedienen. Also ich konnte maximal eins davon halten von diesen Gewehren. Hätte man jetzt beide nutzen können, hätte ich das schon cooler gefunden mit Deadpool. Aber so hat es bis jetzt schon wirklich Spaß gemacht. Und es bringt einen auch ein bisschen ins Schwitzen.
Ein bisschen.
Im Schwitzen, ja, kam wahrscheinlich auch die Hanna mit Reanimal, wo sie war, ne? Das ist was ganz anderes.
Auch Schwitzen, das ging eigentlich tatsächlich. Okay. genau, Reanimal ist ja quasi das neue Spiel der ursprünglichen Little Nightmares Entwickler, die Tarsia Studios. Und man merkt einfach, wo das Spiel herkommt. Also es fühlt sich so richtig von der Atmosphäre und von den Stimmungen, Lichtstimmungen, fühlt es sich wirklich wie der eigentliche neue Little Nightmares-Teil an. Man hat jetzt allerdings einen Koop und den durften wir tatsächlich dann auch dort vor Ort spielen. Also ich habe das mit Ellen zusammengespielt und sie haben uns einfach losspielen lassen und es funktioniert tatsächlich sehr intuitiv. Also die Entwickler meinten da auch, wir hätten sehr gut interagiert und man hätte gemerkt, dass wir schon mal Koop-Spiele gespielt hätten. Deswegen ist es klar, du musst da ein bisschen so Rätsel lösen und gucken, wo es weitergeht. Mal hier so einen Schlüssel für eine Tür finden, Schalterrätsel. Natürlich das alles immer gepaart mit diesem bedrückenden, beklemmenden Feeling, was auch noch natürlich durch die statische Kamera unterstützt wird. Wenn man dann mal zum Beispiel in die Kamera reinläuft und nicht genau weiß, was ist denn da. Oder wenn man dann mal, gab eine kleine Fluchtsequenz, wo man irgendwie vor so, ich sag mal so, Hautfetzen fliehen musste, die aus so Schränken rausgeschlängelt kamen. Und da musste man quasi in die Kamera reinfliehen und auch rennen dabei. Das war dann schon ein sehr, sehr cooler Moment. Und sie meinten halt auch noch, man hätte uns beiden sehr angemerkt, dass wir wirklich es ist ja eigentlich ein Horrorspiel, aber wir haben es ja zusammengespielt und dadurch war es irgendwie auch lustig, dass man sich erschreckt hat und so. Und das wäre genau dieser Vibe, den sie halt mit diesem Spiel halt rüberbringen wollen, dass es eben kein reines Horrorspiel ist, sondern wirklich dieses gemeinsam das Erleben und dadurch ist es wiederum, kann es halt auch lustig sein. Ne? Also das kann man im Trailer immer gar nicht so rüberbringen, aber es funktionierte wirklich, wirklich gut bei uns. Und genau. Viel mehr. Ja. Es gibt auch ein Online. Online kann man es natürlich auch spielen, aber es ist natürlich prädestiniert für Couch-Koop.
Aber wenn man es nicht Koop spielt, bedeutet das, wird vom Computer übernommen, der Charakter? Oder wie schaut's da aus? Das ist die Frage.
Tatsächlich, gute Frage, die ich nicht gestellt habe. Wir waren tatsächlich so drin in diesem Koop. ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht wechseln kann. Weil du brauchst ja für manche Rätsel brauchst du ja, oder für viele Rätsel brauchst du ja eben dann beide, an verschiedenen Orten auch teilweise. Aber ich kann nur jedem empfehlen, das Koop zu spielen. Also.
Alles klar. Ja, ich würde euch liebend gerne etwas zu 007 First Light sagen. Darf ich nicht, dass ich bis zum 4.9. nichts sagen darf. Aber dann wird es auf jeden Fall noch einen Bericht geben dazu, weil ich möchte liebend gerne über dieses Spiel reden. Weil es auch ein verdammt geiles Highlight war auf dieser Messe. Aber mehr dazu dann demnächst. Wir machen weiter sofort mit Hanna wieder, die bei Rue Valley dabei war. Und ja, das ähnelt noch ein Spiel, oder?
Rue Valley, ja. Rue Valley, sagen die Entwickler auch selber, es ähnelt ein bisschen Disco Elysium tatsächlich, weil man eben hier, ein isometrisches RPG, wo man eben wiederum einen Charakter hat, der, ich sag mal, psychisch nicht so ganz auf der Höhe ist teilweise. Also man kann tatsächlich vorher sogar Charaktereigenschaften festlegen. Das ist dann so eine Skala, zum Beispiel von introvertiert bis extrovertiert oder irgendwie neugierig oder eben reservierter. So, da gab es dann verschiedene, ich glaube 5 verschiedene Skalen, die man dann eben selber vorher festlegt und das beeinflusst dann wiederum auch, wie du jetzt das Spiel spielst. Weil wenn er zum Beispiel sehr introvertiert ist, dann wird er im Spiel ja, weniger auf Leute zugehen und, als eben ein Extrovertierter und dann auch weniger Dialogoptionen haben. Und das Spannende jetzt wirklich an diesem Spiel ist, dass man quasi in einem Time Loop gefangen ist. So ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Man hat immer 47 Minuten Zeit, herauszufinden, was hier abgeht, bevor das Ganze dann wieder von vorne startet. Es startet dann immer in so einem Raum von so einem Psychiater, wo man gerade, oder Psychologen, wo man gerade irgendwie im Gespräch ist. Und alles, was man eben dann tut, verbraucht Zeit. Aber es ist nicht unsere Echtzeit, sondern wirklich Aktionen verbrauchen Zeit. Also wenn man zum Beispiel irgendwo hinläuft zu einem anderen Ort, dann kostet das eine gewisse Anzahl Minuten. Wenn man zum Beispiel irgendwas repariert, kostet das Zeit. Oder irgendwo was erkundet. Also alles kostet eine gewisse Anzahl Minuten. Und was man jetzt aber zwischen diesen verschiedenen Durchläufen behält, ist eben diese Erinnerungen. Sprich, wenn man in zum Beispiel in einem Durchlauf herausgefunden hat, wie man jetzt eine Maschine repariert, dann ist sie zwar im nächsten Durchlauf wieder kaputt, sprich, man muss sie nochmal reparieren, aber vielleicht weiß man das jetzt halt schon, wie das funktioniert und spart sich die Zeit, das herauszufinden. Und da gibt's dann eben so eine Art Mindmap im Menü, wo dann auch diese bedeutenden Erinnerungen halt gespeichert werden. Und da kann man dann immer nachgucken, was jetzt gerade so die, ja, was ihn gerade so antreibt, was jetzt gerade so, ich sag mal, Best oder ne, so Inspirationen sind, was er gerade machen möchte, um herauszufinden, was hier abgeht. Also warum man in diesem Zeitloop, Time Loop gefangen ist. Und was ich noch sehr cool fand, war, dass man auch, man hat wohl immer diesen Struggle zwischen, als Spieler möchte man natürlich alles machen und herausfinden, was da für Geheimnisse sind. Aber unser Charakter ist teilweise halt sehr demotiviert. Also er hat jetzt zum Beispiel keine Lust, in dieses Haus einzubrechen, wo wir als Spieler aber denken, oh doch, wir wollen da einbrechen, wir wollen wissen, was da drin ist. Und dafür gibt's dann so Inspirationspunkte. Und diese Inspirationspunkte kann man dann eben einsetzen, um unseren Charakter, jetzt, sie nannten das immer wir, inspirieren ihn, etwas zu tun. Da hat man natürlich nicht unendlich Punkte von, deswegen muss man da immer gucken, was möchte man jetzt gerade als Spieler unbedingt fokussieren, dass er es tut. Und dann festigt sich eben bei ihm dieser Gedanke in dieser Mindmap, dass er jetzt in dieses Haus einbrechen möchte. Und ich fand das einfach so, so cool, weil es auch jeder Durchlauf ist im Prinzip nochmal anders, weil du ja auch verschiedene Charaktereigenschaften hast und es gibt auch wohl verschiedene Enden dann noch. Und die Grafik ist auch richtig cool, das ist halt so in so einem Comic-Style. Ah, und das Ganze erscheint auch schon am 11. November, deswegen, ich freue mich unfassbar doll auf dieses Spiel.
So, und dann gehen wir zu was rüber, wo wir beide waren. Ich, und zwar von Crimson Desert Pearl Abyss, das Action-Rollenspiel. Die Betonung liegt auf Action natürlich. Ja, wir waren im öffentlichen Bereich, allerdings in einem separaten Raum, wo wir es dann antesten konnten. Einmal das Tutorial, dann ging es in diese offene Welt hinein. Mein Eindruck ist erstmal, die Steuerung ist unglaublich überfrachtet und schwer zu lernen für mal eben so. Ja. Und was der zweite Eindruck von mir ist, ist, boah, das ist eine Riesenweitsicht, die man hat. Und überall gibt es Action ohne Action. Also das ist echt faszinierend, wie all das Ganze zusammenhängt. Aber Robin, deine Eindrücke.
Ich kann eigentlich nur dem zustimmen, was du gesagt hast. Es sieht sehr gut aus, sowohl nah als auch fern. Du hast ja erst nur das Tutorial gespielt. Ich durfte dann das Tutorial auch nochmal spielen. Und dann halt nochmal so ein bisschen Demo-Bereich, der, glaube ich, 30 Minuten ging, oder ja, 20, ja, glaub, 25, ja. Weil es hieß halt so, ja, du hast 15 Minuten Zeit, damit kommt ein Pop-up, entweder gehst du dann direkt zum Boss oder du kannst halt noch weiter erkunden. Ja, es war halt eine große Schlacht als Demo angezeigt. Es war sehr, 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 sehr viel los. Also es waren sehr, sehr viele Gegner. Am Anfang ging es noch. Je weiter man aber in das gegnerische Gebiet reinging, umso weniger Verbündete hatte ich am Ende. Ich war irgendwann nur noch umzingelt von Gegnern. Es war wild.
Es waren nicht Gegner, es waren Gegnerwellen.
Ja, es war der reinste Moshpit und ich mittendrin. Es hat aber dennoch Spaß gemacht. Auch wenn, wie du sagtest, die Steuerung sehr komplex war. Also das Tutorial hat einem zwar alles gezeigt, aber das in der kurzen Zeit zu verinnerlichen war nicht ohne. Ich habe es auch nicht gut gemacht, würde ich jetzt fast sagen. Ich finde, man kann es auch nicht wirklich wiedergegeben, wie die Steuerung jetzt ausgesehen hat. Also was halt untypisch war, die Steuer- oder die Knopfbelegung war halt nicht ganz normal, fand ich.
Ja.
Wir hatten auch noch ein Pferd, auf dem wir reiten konnten. Drauf kämpfen konnte man auch. Das hat aber bei mir nicht so wirklich funktioniert, fand ich. Beziehungsweise ich hatte einfach nie großartig Gelegenheit für so einen Kampf. Wir haben Elemente, die wir nutzen können. Wir hatten jetzt Feuer, Eis und Blitz. Damit können wir manche unserer Angriffe quasi verstärken und die Effekte hinzufügen. Das sah halt unheimlich schön aus. Aber wie das Ganze so richtig funktioniert hat, keine Ahnung. Der Bosskampf selber hat dann in so einer Art, ja nicht Kirche, Altarraum würde ich jetzt vielleicht, oder Thronraum war es vielleicht auch, stattgefunden, wo der Boss halt immer wieder auf uns zugestürmt ist. Damit hat er halt Säulen zerstört. Wenn der Boss dann gestunt war, konnte ich mir diese Säulen schnappen und damit auf ihn drauf einschlagen, was halt massiven Schaden verursacht hat. Und ja, also ich bin mir gerade unsicher. Ich war noch die ganze Zeit so, oh ja, ich will dieses Spiel unbedingt, aber ja. Also, dieses Spiel muss man dann auch in einem durchspielen. Also, wenn ich das mal, keine Ahnung, für ein paar Tage aus der Hand lege, ich wäre da raus. Also, die Steuerung, die ist ein großer Punkt.
Da habe ich echt Angst vor, wenn man mal so ein paar Tage keine Zeit hat für dieses Spiel und dann wieder einsteigen möchte. Ich müsste alles nochmal lernen, wo ist was.
Was es ja auch nicht hat, es hat ja auch keine Shortcuts oder sowas, danach macht, okay, wenn du diese Tasten drückst, machst du diesen und den Angriff. Ich glaube, wenn das halt noch irgendwo angezeigt werden würde, wäre das vielleicht sogar noch übersichtlicher. Aber so habe ich in der Regel immer nur so 2-3 Stück gemacht, weil es nicht anders hängen geblieben ist.
Man weiß jetzt nicht, in welchem Akt wir waren, ob das schon mittendrin ist. Wahrscheinlich schon, weil die Fähigkeiten, denke ich mal nicht, dass man die alle schon hat, aber ja, es war auf jeden Fall ein sehr imposantes Erlebnis, kann man so sagen.
Ja, es sah gut aus, es war actionlastig pur, aber ja.
Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar die Hanna, die kann jetzt wieder was zu sagen, wieder bei THQ Tides of Tomorrow.
Tides of Tomorrow, ja, das ist das neue Spiel der Entwickler von Road 96, was ich damals auch gespielt hatte. Es war ja auch schon ein Story-Game und die haben hier tatsächlich gibt es noch eine neue Art zu spielen erfunden, würde ich behaupten. Und zwar ist es ein asynchrones Story-Multiplayer-Spiel. Der Clou an der Sache ist, an sich ist es ein Story-Game, wo jeder Spieler seine eigene Story erlebt. Aber bevor man überhaupt anfängt, muss man jemandem folgen. Und das funktioniert so, man kann halt entweder einem Freund folgen, der das Spiel schon gespielt hat. Man kann aber zum Beispiel auch einem Streamer folgen, der irgendwie seinen Seed dann geteilt hat. Oder wenn man sagt, nee, ich spiele lieber alleine offline, dann kann man auch dann einem vorgefertigten Strang, den die Devs dann eben halt eingespielt haben, kann man dann auch folgen. Aber man muss jemandem folgen. Und es ist jetzt so, dass derjenige, dem man quasi in der Geschichte folgt, man sieht dann immer so Visionen, was derjenige jetzt hier in dieser Stelle gerade gemacht hat. Und dann denkt man sich so, zum Beispiel an einer Stelle, wenn man in so ein Tor reingehen möchte, hat derjenige, der vor einem da war, hat zum Beispiel mit einer Wache irgendwie sich unterhalten und man selber steht dann da und denkt, bei mir ist aber alles offen, ich kann einfach reingehen, da steht gar keine Wache. Sprich, man hat die gleichen Orte, die man sieht, aber teilweise je nachdem, was man dann jetzt für eine Situation vortrifft, ein komplett anderen Ort. Da war zum Beispiel einmal so ein Markt. Der eine Spieler hatte einen komplett freundlichen Markt, wo man sich mit allen unterhalten konnte. Und der nächste Spieler hatte dann wiederum einen abgeriegelten, wo Wachen rumlaufen und wo man sich dann durchschleichen musste, wo man quasi gar nicht willkommen war. Was auch noch cool ist, man sieht immer, was für eine Art von Spieler derjenige vor einem war. Also sie nannten das ganz schön, wenn man einem Arschloch folgt, ist das Spiel schwieriger. als wenn man einem kooperativen Spieler folgt, weil man kann nämlich für denjenigen, der nach einem kommt, kann man zum Beispiel Ressourcen in einer Kiste hinterlassen oder man nimmt die Ressourcen aus der Kiste raus, sodass der nach einem kommt, dort nichts mehr hat.
Okay.
Teilweise ist es dann auch so, dass wirklich die NPCs, mit denen du interagierst, sagen dann, ja, da war doch gerade erst einer da, der hat das letzte von mir genommen, jetzt ist nichts mehr da. Oder manche verwechseln dich auch und sagen, hey, du warst doch vorhin schon hier. Und ich finde das unfassbar toll. Ich habe richtig Bock da drauf.
Ja, wir kommen jetzt zu Transport Fever 3, das ich mir persönlich angesehen habe. Und ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von Transport Fever 2 geworden, überraschenderweise, weil ich wollte mir das eigentlich nur einmal ansehen und bin dann hängen geblieben, weil ich dann sehr viel Spaß hatte, Städte miteinander zu verbinden, ob im Personen- oder Güterverkehr. Und seitdem bin ich dann schon interessiert, wie es dann weitergeht mit dem dritten Teil. Kommt mit einer neuen Grafik-Engine daher und das Ganze sieht natürlich jetzt ein bisschen schöner aus, schicker aus. Man kann wieder weit rauszoomen oder ranzoomen. Man kann die Einheiten auch wieder mit Kamera verfolgen. Also das hat sich alles nicht geändert. Was sich geändert hat, sind die Industriezweige, die sie uns da besonders vorgestellt haben. Sehr komplexer entsprechend geworden, aber auch nachvollziehbarer. Ne? Also es war immer deren Augenmerk, dann entsprechend drauf zu schauen, dass die Wege authentischer werden, dass die Ketten miteinander funktionieren, dass die Transportwege automatisiert werden und deutlich angenehmer zu gestalten ist. Also es gibt da sehr viele optimierte Sachen, die auch optisch deutlich besser aussehen. Viel besser sind die Transportwege zu beobachten, wo was wie hingeht. Und das Ganze funktioniert echt, echt gut. Was sie uns dargestellt haben, macht auf jeden Fall Spaß. Das ganze Spiel wird allerdings erst 2026 veröffentlicht. Wobei Urban Games natürlich uns auch gesagt hat, sie sind nun mal der Entwickler und gleichzeitig auch der Publisher. Da ist niemand, der irgendwie Druck ausübt. Und das ist auch gut so. Sie veröffentlichen es, wenn alles soweit steht. Das, was man kurz jetzt sehen konnte, sieht schon verdammt gut aus. Es gibt jetzt auch Hubschrauber, Schiffe. Die Möglichkeiten sind da wieder im 19. Jahrhundert, fängt man an, und bis zur Moderne. Und das sieht einfach toll aus. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dann vonstatten geht. Natürlich auch wieder von den Warenketten, die deutlich gesteigert worden sind. Bei größeren Städten braucht man deutlich mehr Waren, damit diese sind vergrößert werden. Also insofern schauen wir uns an, was daraus dann am Ende wird. Wir gehen jetzt zu einem bekannten Spiel, was wir schon öfters verfolgt haben. Und zwar Enshrouded ist quasi jetzt weiteren Schritt gegangen. Immer noch im Early Access, aber was gibt's Neues, Robin?
Wasser.
Fertig, wow. Danke. Wow.
Also das ist das große Highlight. Ich unterbreche dich direkt. Seitdem Enshrouded ja existiert, also seitdem auch im Early Access ist, wollen Spieler eins haben, Wasser. Und das wird jetzt nun endlich kommen. Es wurde ja auch auf der Opening Night F schon mit dem Trailer angekündigt, dass das nächste große Update ein neues Biom einführen wird. Es hat so den Tropendschungel-Vibe, würde ich jetzt mal sagen. Und Wasser wird halt vieles mit sich bringen. Man kann tauchen, man wird angeln können, es werden auch neue Waffen eingeführt, es wird allgemein eine neue Waffe, und zwar das Zweihandschwert wird es geben. Natürlich neue Möbel, neue Gebäudearten, neue Arten, Sachen anzupflanzen. Das Fischen oder das Angeln wird halt auch ein kleines Minispiel sein, wo es natürlich verschiedene Arten von Fischen gibt, in verschiedenen Regionen. Man kann Wasserräder bauen, um das für seine Basis zu nutzen. Was ich auch noch ganz cool fand, man hat ja immer auch so Tempel, sag ich jetzt mal, die neue Fallen haben werden, wie zum Beispiel so eine typische Indiana-Jones-Falle. Da ist ein Schatz, ich gehe dran, da ist nichts drin. Das löst eine Falle auf und am Ende versinkt der Tempel komplett im Wasser. Das sah schon ziemlich cool aus. Es war auch alles cool anzusehen. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt und ich freue mich da schon riesig, riesig drauf, wenn das Biom kommt. Auch die Physik von Wasser sah jetzt schon meiner Meinung nach ganz gut aus. Es hieß so, ja, Wasserfälle, die funktionieren jetzt noch nicht so richtig, da Spiegelung klappt noch nicht so richtig. Aber wofür Enshrouded ja bekannt ist, diese Voxel-Engine, wurde dann auch gut präsentiert. Man hat sich einmal quasi eine Art Tunnel gegraben, der direkt unter einem kleinen See war, dann eine Bombe gezündet und man hat gesehen, wie der See diesen Tunnel halt einfach komplett flutet. Also ich war hellauf begeistert. Ich kann es nicht abwarten.
Ja, ich glaube auch. Also du bist der größte Enshrouded-Fan geworden, schlechthin, wo ich am Anfang die getriggert habe, guck dir das Spiel an, hat sich das schnell gewandelt und er ist der ja. Ende raus geworden.
Also das hat mich auch direkt wieder motiviert, jetzt wieder weiterzuspielen, weil vom Level her fehlt mir noch ein bisschen was, um dort gut zurechtzukommen. Aber ja, ich freue mich.
Ich glaube, Enshrouded ist einfach das, was Minecraft damals war, so dieses offene Freiheit einfach zu haben. Ne? Ja. So kann man es vielleicht
sagen. Nur ein schöner.
Nur ein schöner, richtig.
Ganz also für mich zumindest halt, ne?
Schön ist auch ein Spiel von Supermassive Games. Und das nennt sich Directive 8020, 8020. Und das hat Jana dir angesehen und du warst, glaube ich, mit, ne?
Mhm. Ja. Wir haben uns genau. Das auch wunderbar geteilt.
Ach so, geteilt?
Ja, tatsächlich, ja.
Dann erzählt mal.
Ja, ich fange einfach mal an. Also es ist eben das neue Spiel der Dark Pictures-Reihe, also quasi Season 2, kann man, glaube ich, so ein bisschen sagen. Das Gameplay ist more of the same, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nur halt eben neues Setting, und zwar haben wir jetzt so Sci-Fi-Horror, was wir noch nicht hatten. Und sie haben ein bisschen neues Gameplay drin, aber auch, also ich sag mal nicht Gameplay, sondern man kann jetzt seine Entscheidungen rückgängig machen. Das war ja sonst immer so, das haben ja manche auch kritisiert, dass man wirklich, ne, wenn dann irgendwelche gestorben sind und man wollte aber irgendwie, dass der am Leben bleibt, dann konnte man das halt nicht rückgängig machen, sondern musste das Spiel dann quasi nochmal spielen und hoffen, dass man es jetzt schafft. Jetzt kann man das eben machen, man kann das aber auch ausschalten für die Leute, die jetzt wirklich das trotzdem in diesem Hardcore-Modus spielen wollen, das geht eben auch. Und was halt noch neu war jetzt so eine kleine Schleichpassage, die hat der Robin gespielt. Ja, ich glaube, die war auch ziemlich gut, ja. Gruselig.
Also
ja.
Es war total schön. Hanna hatte den gesamten entspannten Part und ich hatte dann den Horror-Part. Wo ich halt, ja, ich musste mich halt die ganze Zeit verstecken, ich wurde verfolgt und ich mag Sci-Fi-Horror nicht. Also diese Dark Pictures-Reihe ist ja total interessant, aber Sci-Fi-Horror ist für mich wirklich der Endgegner. Dieses Unbekannte. Aber das Spiel, es sah gut aus, es war auch alles ganz gut. Die Steuerung beim schnellen Verfolgen fand ich jetzt noch ein bisschen hakelig, aber es wird bestimmt ein tolles Spiel, definitiv.
Ja, es ist wie man es erwartet. Ne? Man trifft Entscheidungen, die Auswirkungen haben. Jeder Charakter kann irgendwie sterben. Genau. Und das Ganze halt im Weltall.
Ja, aber ich finde es halt auch irgendwie schade, dass man zurückspulen kann, weil das nimmt dem ganzen Spiel ja direkt die Dramatik. So nach dem Motto, hey, ich habe mich jetzt hier vielleicht falsch entschieden, weil ich nicht will, dass Charakter A stirbt, aber das ist es halt meine Story, die ich verfolgen muss. Das finde ich halt immer noch ein bisschen besser.
Aber ja. Du kannst es ja so spielen, wenn du möchtest.
Aber der Druck dahinter ist bei mir jetzt einfach direkt dann weg, wenn ich es spielen müsste.
Ja, ich verstehe Robins Gedankengang, aber
so machen sie es ja allen recht.
Ja, finde ich. Die Fans eigentlich haben diese Entscheidung, die Möglichkeiten wieder zurückzudrehen. Ne?
Genau. So machst du es zum einen denen recht, die eben das nicht wollen, aber die anderen können direkt auf Hardcore ja spielen, dass sie es gar nicht erst haben, die Optionen.
Ja, wir kommen jetzt zu Dedelic. Und Dedelic hatte drei Spiele in der Präsentation. Ich war eigentlich auch nur eingeladen zum Star Trek-Spiel, was sie neu auf den Markt bringen werden. Aber sie haben natürlich die Gelegenheit genutzt, mir auch noch zwei weitere Spiele vorstellen zu können. Das ist einmal Coins, Crown and Cabal von Magni Games, also auf Deutsch Kreuzer, Krone und Kabale. Ich glaube, der deutsche Titel ist nicht so gerade schön. Also Coins, Crown, Cabal finde ich deutlich angenehmer. Aber hier in Steam wird es halt übersetzt, deswegen sage ich es dann mit dabei. Ist so eine Art Medieval Politik-Handelsspiel, ein bisschen vielleicht zu vergleichen mit Transport Fever 3, wo es darum geht, natürlich die Wege zu optimieren, den Handel entsprechend zu optimieren, um unsere Herrschaft und unseren Einfluss in dieser Grafschaft ja voranzutreiben, das alles so im Mittelalter, und dadurch geht es nicht nur um Handel, sondern auch um die Politik, Einfluss und so. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen. Grafisch sehr klassisch gehalten, wie ich finde. Es gibt sehr, sehr viele Waren, die ihr handeln könnt, einkaufen und dann entsprechend wieder verkaufen in euren Nachbarndörfern. Während des Handelsweges seht ihr dann diese Karren, die von A nach B gefahren werden. Allerdings kann es durchaus sein, dass Banditen diesen Transportweg überfallen. Und dann sind eure Wagen oder Waren futsch auf einmal, und entsprechend solltet ihr dafür sorgen, dass dort auch dann ja Wachen mitlaufen, damit die Waren dann auch transportiert werden. Außerdem großes Politiksystem, wie gesagt, schon dahinter. Das ist ein Spiel, was natürlich sehr in die Tiefe geht. Grafisch jetzt nicht das Highlight ist, muss man auch ganz klar sagen. Indie-Projekt. The Delic ist ja eher als Publisher nur noch tätig und entsprechend hier Entwickler Magni Games. Des Weiteren Bloodgrounds. Bloodgrounds ist auch ein Indie-Tactical-RPG. Rundenbasierte Kämpfe in Arenen. Das Ganze kommt von Exordium Games und das soll angeblich noch 2025 kommen. Eine Demo ist auch bereits bei Steam verfügbar. Und dort geht es wirklich um Gladiatorenkämpfe der alten Schule auf einer Art Schachbrettmuster, wo es natürlich um Fallen geht, die platziert werden können vor den Kämpfen. Roguelite-Elemente sind drin. Und dort geht es auch darum, die Stadt auszubauen und neue Fähigkeiten und Items zu bekommen, um eure Kämpfer genau auszustatten. Sehr blutig für Taktik-Rollenspiel-Fans unter euch und die auf rundenbasierte Kämpfe stehen, genau das Richtige. Sehr klassisch gehalten, sehr indiehaft, aber das ist natürlich genau das, worauf jetzt auch die Hanna entsprechend steht, und sie hat das auch auf ihren Wunschzettel stehen.
Ja, ich weiß auch noch, bei irgendeiner Präsentation, ich weiß nicht, ob es Summer Game Fest oder so war, aber da habe ich das schon abgefeiert. Da meinte ich schon, das sah so geil aus. Wenn ich gewusst hätte, dass das da vorgestellt wird, wäre ich da auch hingegangen.
Entsprechend, und ja, das ist sicherlich so ein Spiel, wo man sagt so, bei Gladiatorenkämpfe könnt ihr dann am Ende auch sozusagen entscheiden, lasse ich den Gegner leben oder nicht. Ne, das ist dieses berühmte Daumen nach oben, Daumen nach unten. Genau, und das könnt ihr dort auch erleben. Ja, und das Spiel, worauf ich eigentlich mich am meisten gefreut habe, Star Trek Spiel Strategie, Echtzeitstrategie, wobei es auch Entscheidungen gibt, die zwischendurch immer wieder fallen. Die Rede ist von Star Trek Voyager, ein sozusagen ja überraschender Titel, weil Voyager liegt ja schon ein bisschen zurück. Und Across the Unknown heißt das, wird uns präsentiert von Gamexide, die unter The Delic laufen, und dort handelt es sich um ein klassisches Strategiespiel, wo wir die Geschichte von Star Trek Voyager komplett neu schreiben. Sprich, es sind dort Charaktere, die in der Serie vielleicht sterben, aber im Spiel könnten sie dann durchaus weiterleben oder veränderte Rollen übernehmen. Genauso sieht's auch mit Gegner aus, die dann eventuell Verbündete werden und so weiter und so fort. Also sehr viele Möglichkeiten. Dabei sieht das Spiel von der Grundoberfläche aus wie Fallout Shelter. Und das bedeutet, wir kriegen einen Querschnitt der Star Trek Voyager und müssen dann entsprechend managen, die Räume entsprechend managen. Entscheidung dort treffen, baue ich jetzt zum Beispiel hier unsere Raum, Fähren aus zum Beispiel oder was anderes. Energie ist ein wichtiges Thema und wir müssen 12 Sektoren sozusagen durchkämmen, um den Weg wieder nach Hause zu finden. Und dort können ja bei jedem Run sozusagen ja es anders ausgehen und Entscheidungen haben dann wirklich einen Einfluss auf die ganze Storyline. Ja, es ist dann immer entscheidend, welche Charaktere ich mitnehme für Außenmissionen. Wir haben verschiedene Stärken natürlich und das sieht auf jeden Fall schon vielversprechend aus. Was uns dann nächstes Jahr dann erwartet, wird sich dann zeigen. So viel erstmal von der Daedalic-Seite. Ja, und währenddessen hat Hannah sich noch ein kleines Indie-Projekt angesehen mit einer ganz süßen, fabelhaften Figur namens Hela.
Ja, Hela ist tatsächlich auch ein sehr cozy, wholesome Game. Hat, glaube ich, auch den Gamescom Award dafür bekommen, Cozy Game. Hela ist im Prinzip ein 3D-Adventure-Spiel, was man mit bis zu 4 Mäusen spielen kann. Theoretisch kann man es auch alleine spielen oder zu 2, zu 3, zu 4, geht alles. Das funktioniert dann so, weil man hat hier viele Rätsel, die man gemeinsam lösen muss, dass man dann eben so eine Art Schatten von sich erstellen kann. Und dieser Schatten reproduziert die Aktion, die du gerade gemacht hast. Und so funktioniert das dann eben, wenn du mit weniger als 4 Leuten spielst, weil für manche Rätsel bräuchtest du theoretisch 4, aber dann hast du eben, sagen wir mal, wenn du zu zweit spielst, 2 Schatten, die dann so ein Seil zum Beispiel halten und du kannst dann auf das Seil drauflaufen und ja, weiterkommen. Diese kleinen Mäuse haben alle so einen kleinen Rucksack auf dem Rücken. Tatsächlich eine sehr süße Designentscheidung und dieser Rucksack ist auch im Prinzip dein Multitool. Also du kannst im Prinzip damit ja alles machen. Du hast so einen Grapple-Hook. Dadurch bist du komplett frei, kannst dich überall lang schwingen, so richtig Batman-mäßig. Du kannst damit auch schweben, sodass du eben von großen Vorsprüngen einfach runterschweben kannst. Und das ist auch das Schöne an dem Spiel, denn es ist nicht so linear, wie man es jetzt vielleicht denken würde, sondern man ist hier sehr, sehr, sehr frei. Man hat so eine schöne Waldwelt, so ist es skandinavisch angehaucht. Was natürlich dadurch, dass man eine Maus ist, halt alles ziemlich groß wirkt. Und storytechnisch ist es so, dass man eben dort in diesem Gebiet gibt es eben eine freundliche Hexe, die eben krank ist und man will der kranken Hexe helfen, indem man irgendwie so einen Tränke braut. Und dafür muss man dann wiederum Zutaten sammeln. Man kann neue Fähigkeiten mit den Mäusen finden und auch mit diesen Tränken bekommen und das funktioniert teilweise auch mit so Physikrätseln und man ist aber nie irgendwie gezwungen, irgendwo zuerst hinzugehen, sondern man ist da frei, wo man jetzt hingehen möchte. Genau. Und man kann auch die kleinen Mäuschen noch anziehen, dann kriegen die so kleine süße Hüte oder so Schleifen. Und das ist einfach nur total cute. Und halt auch die Physik funktioniert ziemlich gut. Und es sieht halt eben hat diesen realistischen Look, was ich auch ziemlich cool finde. Ja. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Ja. Okay, gut. Ja, dann abschließend waren wir alle nochmal bei Ubisoft und haben uns Anno 117 Pax Romana angesehen.
Also, Hanna, ich war der Erste von uns, der rein durfte, und Hanna meinte auch direkt so, ja, Robin hat schon direkt diese typische Anno-Pose eingenommen. Krummer Rücken, leicht nach vorne gebeugt. Also man kann froh sein, dass er nur eine halbe Stunde war, weil sonst wäre das, glaube ich, tot gewesen. Aber es ist halt Anno, es macht halt Spaß. Die halbe Stunde, ja, war schnell rum.
Ja, definitiv.
Und ja.
Es sieht einfach also ziemlich geil aus, ne? Muss man sagen.
Ich glaube, die größte Neuerung war jetzt, dass die Gebäude sich so ein bisschen an den Weg anpassen. Die rotieren automatisch mit.
Mhm. Ja.
Sonst, ich habe keine Ahnung, ich stecke nicht so tief in dem Anno-Game drin, deswegen weiß ich nicht, was sonst noch neu war.
Ja, also ich denke mal, die Ketten sind deutlich verbessert worden. Wirtschaftssystem wurde da nochmal optimiert. Außerdem, ich finde es sehr cool, wie dynamisch man die Felder bauen konnte. Also da hat man ja wirklich alle Freiheiten. und das dann für die verschiedenen Bewohnertypen quasi die Häuser dann so aufgelistet sind, fand ich sehr, sehr cool. Also wie sie es dargestellt haben, das fand ich ganz cool. Wir hatten so ein kleines Problemchen, dass wir ab und zu mal unser ganz optimal hatten, aber ich glaube, man kam recht schnell dahinter, wie das geht. Ja, auf jeden Fall ein tolles Spiel. Das wird sicherlich die Anno-Fans hochleben lassen.
Und ja.
Es macht Spaß, auf jeden Fall, kann man sagen.
Ich habe richtig Bock drauf.
Ja, es war auf jeden Fall ein schöner Abschluss.
Ja, definitiv.
Definitiv ein schöner Abschluss und ruhiger Abschluss, wohl bemerkt, weil es waren doch zwei hektische Tage und unsere Füße haben sicherlich geglüht nach diesen Tagen, besonders nach dem ersten Tag.
Ja, was wir jetzt nicht in unserer Berichterstattung hatten, war jetzt zum Beispiel Borderlands 4. Der Hype war natürlich sehr, sehr groß drum. Und die Schlange entsprechend ebenfalls. Aber das wird ja auch demnächst rauskommen. Außerdem Resident Evil war ja sehr, sehr groß dort vor Ort und wahrscheinlich auch mit ein Highlight.
Gut, dass du Resident Evil erwähnst. Ein Freund, also es ist ja heute der Samstag der Gamescom, wo wir gerade aufnehmen, ein Bekannter ist heute da. Der hat gerade mal ein Foto geschickt. Die Warteschlange, das kann man sich nicht vorstellen. 9 Stunden.
Alter!
Du musst ja wirklich bedenken, das ist Resident Evil. Ja, es ist ein großes, es war ja der Titel der Gamescom jetzt, oder ist der große Titel.
Ja, ja.
Die Messe hat um 10 Uhr aufgemacht und um 11 Uhr 9 Stunden Warteschlange. Also, nee.
Funktioniert irgendwie nicht, wenn die um 20 Uhr schließen.
Ich fände halt wieder toll, wenn die Gamescom halt am Dienstag anfangen würde mit dem Presse- oder dem Fachbesuchertag. Ein Tag mehr wird hier wirklich was ausmachen, dass du sagst, okay, ein Tag länger Gamescom, dafür lassen wir aber an jedem Tag weniger Leute rein. Weil, wie viel kostet jetzt ein Ticket für die Gamescom? 30 Euro circa. Und du kannst, also wenn du jetzt wirklich Resident Evil spielen willst, nichts anderes machen, außer da sein. Jetzt stell dir mal vor, du bist alleine da, du willst hast mal Hunger, du willst mal aufs Klo gehen. Nee. Also die Gamescom hat sich für mich gerade in einen sehr schlechten Weg entwickelt.
Ja, das ist ja das große Problem. Ne? Die Gamescom ist im Laufe der Zeit immer mehr zu einer Entertainment-Messe geworden, verbindet immer mehr und entsprechend wird das Thema Gaming sehr ausgeweitet, nenne ich das jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt im Verlaufe der Gamescoms die Zeit sehe, wie sich das Ganze entwickelt hatte, von Anfang an, wo ich auf der Games Convention war. Ich war damals als Besucher dort und konnte sofort an den Stand Lord of the Rings Online damals ausprobieren. Das wäre jetzt undenkbar, ne? Also man geht jetzt zur Messe, um anzustehen. Es ist mehr so ein Community-Highlight. Es ist Influencer sind vor Ort. Es sind 1000 andere Aktivitäten um das Gaming herum. Merch-Halle ohne Ende. Verkleiden, Cosplay entsprechend, Song-Contests und. Das hat sich im Laufe sehr stark verändert und das ist natürlich das Problem durch das Internet, durch die ganzen Streams, ist das natürlich nochmal intensiver geworden und somit auch ein Magnet um die Messe herum und entsprechend hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, wie sie derzeit nun mal ist.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe sehr viele tolle Spiele gesehen.
Ja, aber du siehst auch viele tolle Spiele. Wir könnten dich den ganzen Tag in der Indie-Arena lassen und du würdest sagen, 20 Spiele haben mir da gefallen, während Sebastian und ich dann sagen, ja okay, wir haben jetzt vielleicht 3 gesehen.
Ja, das ist es halt. Also im Indie-Bereich muss man sagen, ist es richtig geil auf der Gamescom, weil da gibt es wirklich auch, da kannst du ja auch mal was anspielen, da kommst du ja auch mal dran. Und da gibt es so viele kreative, geile Spiele. Aber was halt wirklich diese großen Sachen angeht, wie ihr schon gesagt habt, da wird es irgendwie immer weniger. Und ja, es verändert sich irgendwie alles so ein bisschen.
So, das soll es aber auch jetzt hier gewesen sein. Wir haben jetzt genug gebabbelt sozusagen. Und wer vielleicht jetzt noch zum Beispiel Bandai Namco vermisst, My Hero Academia oder auch The Blood of the Dawnwalker, die werden noch separat in dem Podcast behandelt, weil da auch ein NDR noch aussteht. Und dasselbe gilt natürlich auch für 007 First Light. Diese Beiträge könnt ihr dann sozusagen noch erwarten demnächst hier auf Game Feature. Ich persönlich bedanke mich fürs Zuhören und viel Spaß da draußen, sofern ihr noch für Gamescom seid. Dort viel Spaß oder natürlich auch hier auf Game Feature. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.